Fears we're on the brink of another global financial crisis.
Defended sovereignty from further Russian aggression.
Neue Hitze recording.
Climate crisis.
Das ist kein normaler Monsun, sagen pakistanische Klimaaktivisten.
Der hohe Preis ist um rund ein Viertel gestiegen.
Märkte, Mächte, Emissionen. Zur Lage der Welt. Mit Adam Tooze.
Vor wenigen Tagen hat US-Präsident Trump am sogenannten Liberation Day, dem Befreiungstag, eine neue Welle von Zöllen auf praktisch alle Importe in den USA verkündet.
April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. Gonna make it wealthy, good and wealthy.
Noch während Trump im Rosengarten des Weißen Hauses sprach, begannen die Kurse an den Börsen abzustürzen. Wall Street verzeichnete Verluste von insgesamt 2,5 Billionen Dollar, das sind 2.500 Milliarden. Allein Apple verlor 300 Milliarden Dollar an Marktwert. Wie können wir die neue US-Zollpolitik verstehen? Ist sie Teil einer langfristigen industriepolitischen Strategie oder eine eher beliebig genutzte Waffe im geopolitischen Auseinandersetzungen? Und vor allem, wie sollte Europa darauf reagieren?
Zusammen mit Adam Tooze, Wirtschaftshistoriker und Publizist, wollen wir diesen Fragen nachgehen und dies zum Anlass nehmen, etwas allgemeiner auf die Rolle von Zöllen in der Wirtschaftspolitik einzugehen. Dabei geht es auch um die Rolle, die Zölle bereits jetzt in der Klimapolitik spielen. Ein wichtiges Stichwort dabei ist CBAM, eine Art Klimazoll, mit denen die EU die Transformation ihrer CO2-intensiven Industrien gegenüber anderen Staaten absichert. Inwieweit handelt es sich hierbei um Protektionismus? Und welche Rolle werden zukünftig die klassische Freihandelspolitik und Freihandelsabkommen spielen? All dies ist unser Thema von Märkte, Mächte, Emissionen heute am 4. April. Wir, das sind Jörg Haas und
Sarah Rippert
von der Heinrich-Böll-Stiftung. Und damit, hallo Adam.
Hallo.
Wie anfangs angekündigt, hat Trump ja eine riesige Welle von Zöllen auf praktisch alle Importe in den USA verkündet. Es soll jetzt 10%ige Zölle auf alle Einfuhren von Ländern geben und dazu noch einen länderspezifischen Zoll, sodass jetzt manchen Ländern Zölle bis zu 50% drohen. Da waren zum Beispiel einige der südostasiatischen Länder relativ weit oben. Vietnam, Lesotho aus Afrika, also sehr, sehr willkürlich. Und er hatte jetzt immer wieder mit Zöllen gedroht. Manche wurden zurückgenommen, manche wurden nur angedroht. Deshalb jetzt nochmal etwas genereller die Frage an dich, Adam. Wie hoch waren denn bisher eigentlich die Zölle? Und wo stehen wir jetzt gerade mit der US-Zollpolitik?
Also das Zollpegel war bisher aufgrund von Jahrzehnten der Liberalisierung und der Globalisierung sehr niedrig. Im Durchschnitt rechnet man mit 2,5%, so um den Dreh herum. Und der kombinierte Effekt der Trumpschen Politik wäre, wenn alles implementiert wird, so wie wir es bisher überblicken, und das ist natürlich die große Frage, ob hier wirklich nur geredet wird oder tatsächlich jetzt auch gehandelt werden soll. Wir könnten bei fast 22% rauskommen. Es steht, glaube ich, noch aus, also wie man das am besten interpretiert. Du sprachst davon, dass sie willkürlich waren, Sarah. Eher nicht. Es gibt ein willkürliches Element, und das ist gewisserweise das Willen Trumps. Der wird ja wirklich fast als König gewisserweise betrachtet. Man muss ja nur bei J.D. Vance kommen. Es geht um den Willen, den Wunsch des Präsidenten. Der Wunsch des Präsidenten ist, Grönland anzueignen. Also müssen wir das ernst nehmen. Es hat einen solchen Aspekt. Auf der anderen Seite munkelt man, dass sie ChatGPT gefragt haben, wenn es darum ginge, einen Strafzoll zu verhängen, wie würdest du das berechnen? Und es wurde ja auch von amtlicher Seite bestätigt, dass sie wirklich eine Formel verwendet haben, die mit Ökonomie überhaupt nichts zu tun hat und die im Grunde darauf beruht, dass man den Handelsüberschuss eines Landes im Verhältnis setzt zu dem Volumen des Handels zwischen diesem Land in Amerika. Daraus ergibt sich dann ein Prozentsatz, das heißt, wie überschüssig ist der Handel. Das wird dann in Trump Welt verwechselt mit dem Zollsatz, obwohl das damit überhaupt nichts zu tun hat. Zölle sind ja Steuern, die erhoben werden auf den Handelsfluss, die sich dann niederschlagen in eventuell unter anderem in diesen Handelsströmen. Aber das wurde jetzt so genommen, das heißt also der Überschuss wird im Verhältnis gesetzt zum gesamten Volumen. Daraus ergibt sich gewisserweise den Grad des Ungleichgewichts. Und weil Trump großzügig ist, nimmt man davon die Hälfte, wenn es größer als 10% ist. In dem Fall, dass diese Zahl weniger als 10% ist, wird einfach 10% verhängt. Das heißt also, die Engländer zum Beispiel, die Briten, die ein Defizit mit Amerika fahren, die zahlen auch 10%. Und die armen, was weiß ich, Vietnamesen, die einen riesen Überschuss mit Amerika haben, kommen dann bei 46% raus. Also es ist überhaupt nicht willkürlich, sondern wirklich nach dieser Formel wird das berechnet. Und die Ergebnisse sind absurd. Das ist ein Gebräu aus Willkür da auf der einen Seite, die von Trump kommt, und auf der anderen Seite dieses rein schematische, das, wie gesagt, in der Wirtschaftslehre überhaupt keinen Stand hat. Das wird ja allseitig einfach nur ausgelacht. Und das ist Stand der Dinge. Die zentrale Frage ist, meinen Sie es ernst damit? Werden also am 5. April diese Zölle verhängt? Tritt das wirklich in die Realität oder ist das eine Verhandlungsbasis? Und das ist noch nicht abzusehen. Aber dass überhaupt so gedroht wird, ist ja an sich ein Novum, das im Grunde die Welt verändert und von dem es auch kein Zurück gibt.
Da ist ja ein bisschen die Frage, wie wir insgesamt diese Zollpolitik interpretieren. Also teilweise hatte ich den Eindruck, zumindest was wir bisher so gesehen hatten, was weiß ich, die Androhung zu Zöllen gegenüber Südafrika, gegenüber Kolumbien, das war so der klassische Bully, der Zölle gerne als Waffe nutzt, um andere Länder öffentlich zu demütigen oder sie einzuschüchtern. Es war also eher eine Waffe in einer doch ziemlich aggressiv auftretenden Geopolitik. Und auf der anderen Seite gibt es ja die Möglichkeit, das zu interpretieren, okay, es ist wirklich Teil einer langfristig angelegten wirtschaftspolitischen Strategie, um wieder Arbeitsplätze in die USA zu bringen und so weiter. Was denkst du denn, wie ist das da zu verstehen? Ist es eher das eine, eher das andere? Ist es beides?
Es ist beides. Die treibende Kraft ist die Aggressivität Trumps. Also es gibt, glaube ich, auf Deutsch keine gute Entsprechung für das englische Wort Bully, aber es ist halt jemand, der sich gerne prügelt, der im Schulhof sich groß aufspielt, der andere Kinder demütigt. Und ich meine, das ist Trump als Figur. Das ist, glaube ich, der primäre Ansatz und man sollte das nicht zu verschönern oder verharmlosen. Das ist das zentrale Motiv. Dass Trump sich für die vietnamesische Ökonomie interessiert, ist einfach vollkommen illusionär. Das interessiert ihn nicht, er ist kein Technokrat, er hat ein bestimmtes Bild von Amerika und vor allem geht es um den Beweis der Stärke. Weniger, glaube ich, um die Ergebnisse. Im Hintergrund mag es auch andere Gruppen geben im republikanischen Lager um Trump herum. Man kann Namen nennen. Es gab früher immer die Truppe um Robert Lighthizer herum, Stephen Miron, einer von Trumps ökonomischen Beratern, kommt aus dieser Ecke, die tatsächlich mehr, wie du jetzt gemeint hast, Jörg, eine industriepolitische Vision verfolgen. Aber das ist meiner Meinung nach nachgeliefert als Erklärung für eine Politik, die im Grunde eine Politik einfach der Stärke ist. Es gab ja andere Momente, wo es zum Beispiel um Stahlzölle ging oder unter Biden um Elektroautos. Das sind gezielte, eher industriepolitische Maßnahmen. In diesem Falle werden ja einfach Land für Land, also flächendeckend Zölle erhoben, die im Grunde darauf abzielen, wenn sie ein ökonomisches Ziel haben, dann geht es weniger um Industriepolitik als um die Zahlungsbilanz, also um das Handelsdefizit, was, ich meine, das ist maximal undurchsichtig und im Grunde ungeeignet als Maßnahme, um die in diesem Sinne das Ungleichgewicht zu beheben. Das heißt, über Zölle macht man das viel weniger effektiv als über makroökonomische Politik, was im Grunde bedeuten würde, dass man eine Austeritätspolitik fahren müsste in Amerika, die Nachfrage zu zügeln nach Importen im Allgemeinen sie versuchen das jetzt über diese Zölle und sie begründen das unter anderem ja auch, dass dadurch auch Einkünfte reinkommen. Das ist eines der wirklich strategischen, diskursiven Elemente, dass Trump seinen Leuten versucht zu erklären, dass die gottverdammten Ausländer diese Zölle bezahlen werden, während natürlich das Risiko ist, dass ein sehr großer Teil davon von amerikanischen Konsumenten und Firmen bezahlt werden wird. Und wenn man das unter diesem Aspekt betrachtet, dann ist es im Grunde nichts anderes als eine Steuererhöhung, eine indirekte Steuererhöhung, eine regressive Steuererhöhung. Für viele Firmen, die Zulieferer im Ausland haben, ist das eine Steuer auf die Produktion, die es ihnen dann ermöglichen soll, auf der anderen Seite der Steuerbilanz die Wahlgeschenke, die 2017 von den Republikanern an die amerikanische Oberschicht gemacht worden sind, zu erneuern. Darum geht es ja im Kongress jetzt in der nächsten Phase. Können die 2017er Steuerermäßigungen gehalten werden? Sie laufen aus, sie sollen erneuert werden. Und das Argument wird sein, es kommen zig, Sie reden von Billionen, es kommen zig Billionen durch die Zölle rein. Man stellt sich vor, die werden von Ausländern bezahlt. What's not to like? Das ist ja richtig toll. Das ist natürlich ein fantastisches Weltbild. Aber wenn man in das Trump-Lager hineinschaut, läuft die Argumentation ungefähr so.
Du hast ja jetzt schon ein paar der Irrtümer angesprochen, denen Trump da jetzt mit seiner Zolllogik unterliegt. Ich würde sagen, ein anderer Irrtum ist ja auch, dass jetzt diese Importe, die dann vermieden werden, automatisch dazu führen, dass zukünftig die USA die ganzen Sachen ersetzen, produzieren und dann exportieren kann. Wo man ja sagen kann, also das wird auf Mittelfrist gar nicht möglich sein. Und es gibt ja auch einige Güter, die wird die USA nie produzieren können. Und das macht doch gar keinen Sinn, dass sie die tatsächlich produziert, weil es eben komparative Kostenvorteile, ne, nach Ricardos Theorie, haben wir irgendwann alle mal gelernt, gibt und da ein Handelsbilanzdefizit auch nicht unbedingt was Schlechtes sein muss.
Ja, und man muss doch auch unbedingt fragen, warum will Amerika T-Shirts produzieren? Ich meine, man kann ja einsehen, dass es Gründe geben könnte, zum Beispiel sich um den Import von hochwertigen Chips zu kümmern und sich da auch Sorgen zu machen und zu denken, okay, eine absolute Abhängigkeit von Taiwan ist vielleicht nicht angesagt, vielleicht sollten wir diversifizieren. Das ist ein Grund. Man könnte auch meinen, okay, es wäre schön, wenn wir hochwertig hochbezahlte Jobs hätten in Hochtechnologiebereichen. Als Sozialpolitik vermutlich ungeeignet, weil man nicht auf die Größenordnung kommt. Aber trotzdem, das wäre ein sinnvolles Ziel. Aber einfach nur flächendeckend zu sagen, wir nehmen nichts mehr aus dem Ausland oder nur unter diesen Zollbedingungen und hoffen dadurch wieder, was weiß ich, in die Produktion von Küchengerät zu kommen, ist absurd. Das ist eine Politik, die einem Schwellenland oder einem Entwicklungsland entsprechen würde, das versucht gewisserweise in der Wertschöpfungskette nach oben zu klettern, aber Amerika klopft auf den Tisch und sagt, wir wollen in der Wertschöpfungskette nach unten. Was importiert Amerika aus Vietnam? Es importiert billige Elektronik und Textile. Nike produziert die Hälfte seiner Waren in Vietnam. Will Amerika ernsthaft behaupten, dass das jetzt in Amerika produziert werden soll? Unter anderem würde es wie Leichtsinn machen als konjunkturelle Maßnahme, wenn Amerika im Moment in einer Rezession stecken würde. Aber das ist auch nur in den Köpfen der Trump-Leute wahr. Ich meine, sie versuchen ja gezielt immer wieder zu behaupten, unter Biden war die Wirtschaft im Niedergang, auf einem Tief. Es geht darum, Amerika zu retten. Und das ist einfach fake. Es ist einfach post-factual. In der Tat ist die amerikanische Wirtschaft auf Hochtouren gelaufen, viel schneller als in Europa. Und mit einer Arbeitslosigkeit nach gewöhnlichen Kriterien bei, was weiß ich, 3,5-4%, also im Grunde Auslastung des Arbeitsmarktes. Nun könnte man sagen, okay, es gibt Millionen Leute, vor allem Männer, die wieder in den Arbeitsmarkt hineingelockt werden sollten. Aber wenn man sich vorstellt, dass diese Menschen jetzt für einen Job in einer T-Shirt-Fabrik sich hergeben, unterliegt man wiederum einer Illusion. Also das Ganze passt nicht zusammen. Es ist am besten zu verstehen als Effekt gewisserweise oder Teil eines diskursiven ideologischen Weltbildes. Ich will nicht jetzt dogmatisch einen liberalistischen Standpunkt vertreten, aber es ist wirklich selbst aus der Perspektive eines Heterodoxen schwer zu verstehen, wie diese Art von postneoliberaler Politik Sinn macht.
Was werden jetzt eigentlich nach deiner Einschätzung die Folgen von diesen Zöllen sein? Nehmen wir mal an, sie werden wirklich so verhängt, das findet tatsächlich so statt. Auf kürzere und auf längere Frist. Und zwar sowohl heimisch in den USA, für uns hier in Europa, aber auch für die Weltwirtschaft.
Also über Europa mache ich mir wenig Sorgen. Reich, kompetent, wird man damit zurechtkommen. Man hat auch gewisserweise ein Gegengewicht. Man kann Zölle gegen amerikanische Importe verhängen. Worüber ich mir Sorgen mache, sind die Schwellenländer, die sich eingelassen haben auf das Angebot der Globalisierung. Und ich redete schon über Vietnam. Wir sollen uns nächste Woche in New York mit der Delegation der vietnamesischen Regierung treffen in Columbia. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich Ihnen sagen soll. Sie haben sich ja wirklich eingelassen auf eine Strategie, die gewisserweise die verarbeitende Industrie zentriert. Man münkelt immer, das ist im Grunde einfach nur verlegte chinesische Produktion. Das stimmt nicht. Es gibt einen Teil der verlegten chinesischen Produktion, wo chinesische Firmen über den Umweg Vietnams nach Amerika importieren, aber das ist die Minderheit, 20-30%. Es ist tatsächlich eine multinationale Entwicklung der vietnamesischen Wirtschaft. Man könnte sagen, ein Drittel chinesisch, ein Drittel amerikanisch und sonstige und ein Drittel vietnamesisch. Es beschäftigt Millionen von Menschen, die jeweils dann auch Familien haben. Es geht um ein Land von 100 Millionen Menschen. Da mache ich mir wirklich Sorgen und Vietnam ist, glaube ich, das herausragende Beispiel, aber seine Nachbarn, Kambodscha und Laos, die natürlich viel kleiner sind, unterliegen noch schwereren Zöllen. Also da mache ich mir wirklich Sorgen und es geht dann auch um Verlegungseffekte, zum Beispiel Indien. Indien freut man sich diebisch, weil dort der Zoll bei 25% oder 26% liegt. Es könnte also durchaus zu einer willkürlichen Verlagerung von Produktionsstätten innerhalb der Schwellenländer kommen. Innerhalb Amerikas wird man es vor allem als Preisschock wahrnehmen. Genau wie groß er sein wird, wird davon abhängen, wie in der Lieferungskette Macht ausgeübt wird. Und das war ein sehr bezeichnendes Aspekt, weil Walmart, der größte Retailer der Welt, hat natürlich eine riesige Lieferantenkette in China.
Vielleicht nur kurz nochmal zur Erläuterung für manche, die die Marke Walmart nicht so kennen. Walmart, das Unternehmen, ist ja ein großes Einzelhandelsunternehmen der USA, so ein bisschen auf dem Markt eine Rolle wie Aldi oder Lidl in Deutschland, also ein ganz großer Einzelhändler. Und wenn die dann ihre Importe eben durch die entsprechenden Zölle verteuert sehen, wird sich das natürlich direkt auf die Kaufkraft von Millionen von Menschen durchschlagen.
Ja, und schon vor der Ankündigung der jetzigen Zölle versuchte Walmart in China Druck auszuüben auf seine Lieferanten und Beijing sagte sofort, nee, mit uns macht ihr das Spiel nicht. Wenn die Zölle draufkommen, dann wird in China der Preis nicht gesenkt, sondern die amerikanischen Konsumentinnen bezahlen den amerikanischen Zoll. Das heißt, innerhalb von solchen Lieferketten wird es Machtkämpfe geben. Regierungen werden sich vermutlich nicht neutral verhalten in Bezug darauf. Was wir in der Welt sehen, ist eher das Gegenteil, dass die Leute einfach, also jedenfalls die großen Handelspartner EU, China, im Grunde Gegendruck machen wollen und sich da nicht klein machen lassen. Ich habe hinter mir Bloomberg laufen, weil in Amerika, jedenfalls im amerikanischen Bürgertum, sich natürlich alles um den Markt dreht, wo unsere Pensionsmittel investiert sind und zwar jeweils in privaten Konten und der Markt stürzt ab und das schlägt direkt auf das amerikanische Bürgertum ein. Wo es die amerikanische Unterschicht treffen wird, ist einfach in den Konsumpreisen, die jetzt vermutlich massiv anziehen werden. Und das ist ja auch der Grund, warum entwickelte Volkswirtschaften im Zuge der Demokratisierung seit dem 19. Jahrhundert den langen, schwierigen Weg gegangen sind von der simplen, einfachen Zollpolitik an der Grenze des Landes zu einer Einkommensbesteuerung überzugehen. Unter anderem dann auch, um gewisserweise diese soziale Regressivität auszugleichen, die darin liegt, dass Familien mit geringerem Einkommen einen größeren Teil ihres Einkommens für die Essentials ausgeben müssen und die werden dann halt durch einen solchen Zoll besteuert.
Ich wollte nochmal auf die EU eingehen. Du hast ja schon gesagt, dass es jetzt wahrscheinlich dazu kommen wird, dass die EU Gegenzölle durchsetzen wird. Da ist ja auch einiges schon in Vorbereitung. Und gleichzeitig stellt sich dann natürlich auch die Frage, was sind noch weitere Alternativen? Seit Beginn hat die EU ja auch immer wieder betont, dass sie auch zu bereit ist zu Verhandlungen. Eine konkrete Sache, die im EU-Kontext auch diskutiert wird, ob denn die EU nicht mehr Fracking-Gas aus den USA importieren könnte, um praktisch die Handelsbilanz etwas stärker auszugleichen und da auch einen Schritt auf die US-Regierung zuzugehen. Denkst du, das wäre eine sinnvolle Maßnahme?
Was heißt sinnvoll? Also es hängt sehr davon ab, was man beabsichtigt. Also wenn man zu einem Deal mit Trump kommen will, dann geht es darum, ihm Siege zu liefern. Und das müssen in seiner Aufmerksamkeitsökonomie Sachen sein, die ihn interessieren. Also möglichst, also diese so charismatische Megafauna der ökonomischen Politik. Und Gas ist für ihn ein solches Objekt. Und wenn man sagt, hey Trump, ganz toll, was du machst, du hast vollkommen recht, wir hätten mehr Gas von Amerika kaufen sollen, kann es sein, dass es bei ihm landet und dass das funktionieren könnte. Also wenn es die Absicht wäre, mit Trump ins Geschäft zu kommen, denke ich, dass das eine vielversprechende Linie wäre. Ist es eine Lösung? Ich meine, EU-weit gibt es im Grunde kein Problem, denn wenn man die Dienstleistung mit einrechnet, dann ist die Zahlungsbilanz relativ ausgeglichen. Für einzelne Länder nicht, vor allem nicht für Länder wie Deutschland, aber für die EU insgesamt. Aber das sieht Trump ja in dieser Form nicht. Und die Zölle werden ja nicht gegen die EU verhängt, weil die Amerikaner ja die EU, sie wollen sie nicht wahrnehmen. Wenn man sich einlässt auf diese absurde Trump-Welt, könnte es sein, dass ein solches Deal, dass das ein Objekt wäre, mit dem man einen Handel betreiben könnte. Man müsste natürlich energiepolitisch fragen, ist das wirklich im Interesse Europas, weiter auf diesem Weg zu gehen?
Naja, und es ist ja nicht so, dass Ursula von der Leyen entscheidet, wo jetzt Gas eingekauft wird. Also man kann da zwar schon politische Unterstützung leisten, aber es sind ja letzten Endes private Firmen, die irgendwelche Lieferverträge aus Katar oder sonst woher abschließen. Und das ist gar nicht so ganz einfach, wenn die EU-Kommission jetzt beschließen wollte, wir wollen jetzt mehr US-Gas, wie man das dann praktisch umsetzen würde. Und und wie das Ganze dann mit dem Ziel des EU-Green Deal zu vereinbaren wäre, ja, nun wirklich die Emissionen ziemlich rasch und deutlich zu senken. Also das ist leichter gesagt als umgesetzt, dieses Programm. Also durchaus eine fragwürdige Geschichte.
Ja, und früher hätte man vielleicht gesagt, Europa sollte amerikanische Waffen kaufen. Aber jetzt, wo der Präsident offen angekündigt hat, dass die amerikanischen Waffenlieferungen an Alliierten tendenziell qualitativ gedrosselt werden, sodass es im Fall des Falles nicht dazu kommen kann, dass amerikanische ehemalige Alliierte jetzt neue Feinde mit gleichwertigem Material kämpfen. Ich meine, unter diesen Bedingungen kann man ja nicht davon ausgehen, dass die Europäer jetzt munter sich für F-35 weiter interessieren. Es gibt ja zwei europäische Regierungen, die mittlerweile da umdenken. Und
Lass uns mal nochmal den Blick etwas breiter auf die Handelspolitik lenken. Und wenn man an Handelspolitik denkt, war über viele Jahre eine Organisation im Zentrum, das war die WTO, die Welthandelsorganisation. Die ist jetzt vor 30 Jahren gegründet worden, um Freihandel voranzutreiben und um Handelsstreitigkeiten über einen Streitschlichtungsmechanismus beizulegen. Die bereits vorigen US-Regierungen unter Obama, Clinton haben die Organisation schon stark geschwächt, indem sie Urteile des Gremiums zur Streitbeischlichtung ignorierten und indem sie auch die Neuberufung von Mitgliedern für das Berufungsgremium blockierten. Trump wird das sicher weiter fortsetzen, der ignoriert die WTO und setzt nun ganz offen eben eher auf eine Art von Erpressung. Was heißt das für die Zukunft der WTO? Ist die jetzt tot oder ist sie vielleicht schon seit längerem tot und ist das eigentlich zu bedauern oder ist das etwas Positives?
Sie ist, insofern es Amerika betrifft, glaube ich, tot. Die Frage ist, ob es andere Koalitionen geben könnte oder gibt, die die WTO in irgendeiner Form noch funktionsfähig erhalten. Also die formellen Schlichtungswege werden nicht funktionieren, weil da Amerika inkludiert ist. Und die nehmen nicht nur nicht teil, sondern sie blockieren geradezu die Funktionsfähigkeit des gesamten Systems. Man könnte sich gut vorstellen, dass es zwei verschiedene progressive Positionen gibt. Das eine wäre gewisserweise eine radikale Politik, die sagt, WTO war schon immer im Grunde ein Vehikel des Neoliberalismus. Damit haben wir nichts zu schaffen. Die Frage ist nur, wie stellt man sich die Welt dann vor? Und sie wird dadurch ja nicht befriedet, sie wird dadurch ja nicht sinnvoller. Sie wird dadurch nicht vernünftiger und nicht gerechter, dass man diese Einrichtung schafft. Und das wäre für mich gewisserweise die Begründung für eine eher defensive Position, die sagt, okay, ist es nicht im Grunde, sollte man nicht eine Welt bevorzugen, in dem es mindestens Gremien gibt, in denen Fragen des formellen Rechts gestellt werden können? Sollten wir eine Welt nicht bevorzugen, in dem insgesamt überhaupt formelle Kriterien, rationale, formelle Kriterien des Diskurs über Handelspolitik aufrechterhalten werden, wo eine Formel wie die der Trump-Regierung jetzt ausgelacht werden würde? Das sind rhetorische Fragen und ich denke, die Antwort ist ziemlich offensichtlich, dass angesichts der Bedrohung durch die nackte Machtausübung und letztendlich der Gewalt, dass auch eine progressive Politik durchaus ein Interesse hat an einer Form des internationalen Rechts, der internationalen Vereinbarung, des internationalen Diskurses. Und das ist eine defensive Position. Sie ist nicht nur auf den Handel beschränkt, das betrifft zum Beispiel auch den Rechtsstaat. Es gibt Situationen, in denen progressive Politik nicht nur an der radikalen Kritik des Rechts, sondern auch auf der Aufrechterhaltung des Rechtsstaats als solchen ein Interesse hat. Und das ist in diesem Fall der Fall. Wie das gehen würde, hieße, glaube ich, es würde darum gehen, auf regionaler, auf makroregionaler Ebene gewisserweise WTO-Prinzipien einzufordern, obwohl sie nicht mehr durch das Vehikel des WTOs geliefert werden können, sodass diese Geschichte, diese Tradition, möchte man fast sagen, des WTO-Denkens nicht einfach verloren geht, sondern weitergedacht werden kann in anderen Kontexten. Und ich sehe dazu im Grunde keine Alternative.
Eine Strategie, die auch diskutiert wird, wie man mit den Zöllen jetzt umgehen könnte, ist das verstärkte Abschließen von Freihandelsabkommen. Also viele erinnern sich da vielleicht an die ganzen Diskussionen rund um das Freihandelsabkommen TTIP mit den USA, ähnliches Thema war das Freihandelsabkommen mit Kanada, CETA. Jetzt Ende letzten Jahres wurde beschlossen, dass es ein EU-Mercosur-Abkommen, also mit einigen lateinamerikanischen Staaten, geben soll. Also da gibt es eine lange Vorlaufgeschichte und aus linker Perspektive wurde das häufig kritisiert, weil man eben sagte, dass das sehr stark die Handlungsmöglichkeiten der Staaten einschränkt, also was die Förderung der Wirtschaft angeht, Regulierung und so weiter. Würdest du diese Kritik teilen oder welche Zukunft siehst du für diese Freihandelsabkommen, auch in der aktuellen Zeit?
Also für mich würde es im Moment darum gehen, nicht dogmatisch zu sein, sondern drei Fragen zu stellen für eine progressive Politik. Das erste ist Größenordnung. Worüber reden wir eigentlich? Ist es den Aufwand wert? Mercosur ist Brasilien, Argentinien, Uruguay, Paraguay und
Bolivien ist noch dabei.
Ja, okay. Das heißt, volkswirtschaftlich gesehen ist nur ein wesentlicher Spieler dabei, nämlich Brasilien. Alles andere ist klein. Und dann muss man sich fragen, kann man sich vorstellen, aufgrund einer Zollermäßigung mit Brasilien, und ich habe jetzt nachgelesen, es geht um ein paar Milliarden Euro, die bezahlt werden an Zöllen für diesen Handelsfluss, kann man sich das als Alternative vorstellen zu dem Handelsaustausch mit Amerika? Eher nicht. Und das wäre der Anfangspunkt meiner Meinung nach einer realistischen Politik. Das zweite wäre, okay, reden wir über Brasilien. Ist Brasilien ein verantwortungsvoller Gegenspieler, sagen wir mal in Sachen Ökopolitik, Klima? Und die Antwort ist natürlich, hängt sehr von der brasilianischen Politik ab, wie übrigens auch bei uns und bei den Amerikanern auch. Ist Brasilien tendenziell dazu in der Lage, wirklich eine durchaus effektive Klimapolitik zu betreiben, die natürlich an dem Schutz des Amazonas ausgelegt ist. Ja, das wissen wir. Orientieren wir uns, sagen wir mal, dass wir für die progressive Seite auf europäischer Seite sprechen, an progressiven Kräften in Brasilien, die dadurch entweder geschwächt oder gestärkt werden in ihrem Umgang mit dieser Frage, die uns und sie ebenfalls interessiert. Das heißt, man muss ihre Agency anerkennen und darauf abzielen, das zu fördern. Denn letztendlich wird es von Brasilien abhängig, ob die Entrodung des Amazonas gestoppt wird, nicht von unseren Auflagen. Und der dritte Aspekt ist, in den Spiegel zu schauen. Und gerade wo wir jetzt bei TTIP waren und dem transatlantischen Verhältnis der 10er Jahre, wo es in Europa endlos über Chlorhühner hin und her ging, also die bösen amerikanischen agrarindustriellen Komplexe, wenn man das von amerikanischer Seite beobachtete, kam was ganz anderes in den Blick, nämlich, dass die damaligen Obama-Behörden darauf bestanden, dass die Bankenregulierung von TTIP ausgenommen wird. Warum? Nicht, weil sie vorhatten, Wall Street zu entlasten, sondern weil sie die europäischen Regulators überhaupt nicht über den Weg trauten und genau wussten, dass die europäischen Großbanken in Europa massiv Druck ausüben, um eine anständige, sinnvolle Kapitalerhöhung zu blockieren. Das heißt, erstmal Realität über Größenordnung, zweitens die Frage nach Agency, wie wird sie gestärkt auf beiden Seiten und dran, in den Spiegel schauen und nicht mit irgendwelchen Stereotypen, Vorurteilen über, was weiß ich, Kapitalismus in Amerika und was weiß ich, soziale Marktwirtschaft in Europa kommen, sondern gezielt fragen, worum geht's hier eigentlich? Und was sind die Größenordnungen? Und wenn ihr mich fragt, Chlorhühner oder Bankenregulierung, dann weiß ich, wo tendenziell die Macht liegt. Und es ist nicht bei den Chlorhühnern, sondern es geht darum, den europäischen Finanzkapitalismus zu regeln. Und da wurde die amerikanische Regulierung von europäischer Seite ausgehöhlt.
Jetzt, da ich selber ein bisschen da beteiligt war, auch in der TTIP-Kritik, würde ich dann trotzdem nochmal an einer Stelle ein Bild korrigieren wollen. Das Chlorhühnchen, das wurde so hochgespielt, teilweise von der FAZ und eher der konservativen Presse zur Kritik an dieser TTIP-kritischen Bewegung. Aber eigentlich war der Kern der Auseinandersetzung eine über die Investitionsschutzbestimmungen und über das ISDS-Verfahren, also die sogenannten Schiedsgerichte, wie es damals genannt wurde, und die Möglichkeit, dass also Konzerne Staaten verklagen können vor relativ intransparenten Verfahren. Das hat, glaube ich, am meisten damals die Leute auf die Straße gebracht. Die Chlorhühnchen waren so ein bisschen das Sahnehäunchen.
Also das wäre vielleicht das vierte Kriterium. Das vierte Kriterium wäre, also dass das Teufel im Detail steckt. Ich meine, die neuen Handelsabkommen sind, wenn sie ernsthafte sind, es geht ja nicht um den Warenfluss, sondern es geht um die Regulierungsbestimmungen und die rechtsstaatlichen oder überstaatlichen Rechtsmittel, die von ihnen angeboten werden. Und das wäre der vierte Aspekt, in dem man immer ganz genau hineinschauen muss und wo dann gewisserweise abgewägt werden kann, ob nun ein bestimmtes Abkommen als Mittel zum Zweck dienen könnte oder eben nicht und welche Hypotheken man dadurch schafft. Ich meine, das ist ja insgesamt die Ironie, das ist insgesamt auch bei der Industriepolitik und in gewisser Weise eines der Befürchtungen, die von progressiver Seite kommen sollte, ist, dass wir falsch ansetzen, dass wir an den falschen Problemen ansetzen und die moderne Form der Handelspolitik dreht sich nicht mehr um Zölle, geschweige denn um Quoten, sondern es dreht sich um diese Regulierungsfragen, das heißt um die Verkettung von Lieferketten. Darum geht's. Und wo man das sieht, ist ja nicht im atlantischen Bereich und um Amerika herum, im amerikanischen Fall im Grunde im ehemaligen NAFTA-Bereich, also zwischen Kanada, Mexiko und den USA, die ein solches Lieferkettennetz bilden, sondern in Asien, im Rahmen von ASEAN und den Verhältnissen mit China. Dort wird wirklich moderne Handelspolitik betrieben, weil die Frage der Zölle ist vollkommen sekundär. Worum es geht, ist Logistik im Grunde und wie man Logistik reguliert und wie man Investitionsverhältnisse sichert oder nicht absichert. Also internationale, transnationale Produktion ist im Grunde das Ziel und Handelsflüsse ergeben sich daraus. Ein Handel ist gewisserweise das, was sich ergibt in dem Falle, dass man die Produktion nicht integriert und nicht an einem Standort macht, sondern irgendwo anders. Und dann muss irgendwas eine Grenze überqueren und dadurch entsteht Handel. Aber das ist ein Derivat der zugrunde liegenden Produktionsentscheidungen, die im Grunde bestimmt sind. Und deshalb ist diese Trump-Politik so auch intellektuell, kognitiv so regressiv, weil wir jetzt auf einmal darüber reden, wie Harley-Davidson verschifft werden. Also die werden ja nie in Europa produziert werden. Das ist so ein exotisches amerikanisches Produkt, ein Nischenprodukt. Und das wird dann Teil dieser Politik sein. Oder Gas ist ja auch im Grunde Gaslieferung, LNG, das ist ja auch Punkt zu Punkt. Während Öl zum Beispiel, da gibt es einen großen Weltmarkt für Öl. Da kippt jemand rein und jemand anderes nimmt sich seine Lieferung. Also es ist eine krude Simplifizierung der tatsächlichen ökonomischen Verhältnisse, die sich aus diesem gegenwärtigen Diskurs ergibt. Es ist nicht nur eine Machtausübung, sondern auch eine Verdummung, die dadurch entsteht.
Ich würde in dem Zusammenhang gern nochmal auf die Klimafrage eingehen. Die EU hat ja einen Mechanismus namens CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanismen, beschlossen vor einiger Zeit. Der wird auch manchmal als Klimazoll bezeichnet und auch relativ stark von Ländern des globalen Südens, also unter anderem China, Südafrika, Indien, Brasilien, ziemlich stark kritisiert, vor allem als sogenannte protektionistische Maßnahme. Mhm. Kannst du für uns CBAM einmal erklären und das auch mal einordnen in dem aktuellen Kontext der Zolldebatte? Ist das wirklich etwas, was wir als Protektionismus bezeichnen können und sollten?
Eher nicht. Für mich ist das ungefähr auf dem gleichen Niveau wie die Behauptung der Amerikaner, dass die Mehrwertsteuer in Europa ein Zoll ist gegen amerikanische Produkte, weil amerikanische Produkte auch mit der Mehrwertsteuer zu tun haben. Aber das ist jetzt ein bisschen polemisch formuliert. Ja, CBAM, also der Ausgangspunkt, ist die Carbonbepreisung. Und gerade in schwerindustriellen Bereichen und bei der Energieerzeugung ist das mittlerweile ein nennenswerter Preis. Was weiß ich, 70, 80 Euro plus die Tonne und wenn es hochgeht, über 100. Und wenn man heimische carbonintensive Produktion so besteuert und das ETS, dieses Emissions Trading System, soll ja ausgeweitet werden auf die gesamte europäische Gesellschaft und Wirtschaft. Das ist ja das Ziel der konservativen Klimapolitik, über die Märkte das zu machen. Mit dieser marktbasierten Bepreisung ist klar, dass auf einmal ein Anreiz entsteht, Produktion auszulagern. Und wenn im Grunde dann nur noch die Endstufe verkauft wird in Europa, dann entsteht ein perverser Anreiz, carbonintensive Produktion auszulagern. Und das ist eine massive Marktverzerrung. Und die soll ausgeglichen werden durch das CBAM. Und das ist eine Ratio, das ist eine Logik, die nachvollziehbar ist, glaube ich, die nicht unmittelbar als protektionistisch, als verzerrend beschrieben werden kann. Man denkt sich in den, zum Beispiel bei den Leuten im Bundeswirtschaftsministerium, dass das WTO-konform ist, weil eben auch die heimische Produktion in dieser Form belastet wird. Es gibt keine Diskriminierung. Aber man sollte dazu denken, dass Europa das natürlich auch immer als Machtinstrument gedeutet hat. Und zwar geht es um den sogenannten Brussels-Effekt. Das heißt, Europa reguliert, zum Beispiel bei Datenschutz, und hebt dadurch den Spiegel für alle. Also unschuldig war es nie. Es war immer ein machtpolitisches Projekt. Andere Länder, die nach Europa in den großen europäischen Markt, das ist ja das Verhandlungsgewicht, das Europa noch hat, den Markt, dazu zu zwingen, europäische Maßstäbe anzusetzen. Denn die Idee ist natürlich, wenn jetzt dieser CBAM verhängt wird, dann werden die Lieferanten sensibilisiert für die Frage der Carbonintensivität. Und entweder sie machen eben auch eine Carbonbepreisung, wie man es sich vielleicht bei den Chinesen erhofft, oder sie versuchen, die Carbonintensität zu verringern. Sie mögen das, wir wollen weder das eine noch das andere und jetzt wollen sie nicht. Und sie protestieren dagegen und das... Der polemische Kampfbegriff dafür zu reden, ist eben der Protektionismus. Man wirft den Europäern vor, protektionistisch vorzugehen. Was klar ist, ist, dass sie Macht ausüben, und zwar in eine Richtung, und zwar die grüne Industrialisierung forcieren will. Das ist eine sehr, sehr kurze Liste von Ländern, und es sind vor allem Türkei, Russland, Ukraine, die an allererster Stelle stehen, vielleicht die indischen Stahlproduzenten eben auch. Sie versuchen jetzt gewisserweise von Europa Vergünstigung zu erreichen. Entweder Ausnahmen, dass sie nicht in die Carbonbepreisung hineinkommen oder irgendeine Förderung, irgendeine grüne Finanzierung, irgendeine Just Transition Partnerschaft. Und das ist da alles, ich halte das alles legitim, aber ich will nicht, dass wir uns damit verirren, indem wir das als Protektionismus beschreiben. Nein, es ist ein Kampf um Zugang zum europäischen Markt, im Grunde WTO-konform. Nun wird aber vom globalen Süden eingeklagt, hey, das tut unserer Schwerindustrie leid. Das ist natürlich richtig. Ist ja auch Punkt und Zweck der Sache, nämlich die Karbonisierung runterzutreiben. Und die sinnvolle Debatte ist die zweite und die dritte Runde, die sagt, okay, welches Angebot könnt ihr uns machen? Wie können wir das schmackhafter machen? Wie machen wir das so, dass das tatsächlich den intendierten Effekt hat, nämlich über die Bepreisung strukturellen Wandel voranzutreiben? Und wenn ihr glaubt, das geht nur über Bepreisung, dann seid ihr naiv. Das ist wirklich dann einfach nur eine Drosselungspolitik. Nee, wir brauchen eine Kombination aus Bepreisung, auch transnational, und eben auch Industriepolitik, eben auch transnational. Und damit wollen wir jetzt geholfen werden. Und das wäre doch eine vielversprechende Richtung für die Entwicklungspolitik oder für JETPs, also Just Energy Transition Partnerships, worüber wir auf diesem Kanal ja auch geredet haben. So sehe ich diese Debatte. Also Protektionismus ist ein Kampfwort, der eine tatsächliche Machtrangel beschreibt, aber oder aus ihm erzeugt wird, ohne ihn wirklich akkurat zu beschreiben.
Ist ja eines, was diese Abschöpfung von CO2-Preisen an der Grenze, also wenn zum Beispiel eine Tonne indischer Stahl importiert würde in die EU, dann würde dieses CBAM, diese Abschöpfung oder diese Erhebung eines CO2-Preises an der Grenze erfolgen. Das kann ja Indien auch vermeiden, indem es selbst Exportabgaben erhebt für den Export von Stahl und praktisch auf seiner Seite den CO2-Preis für den Export implementiert und diese Einnahmen zum Beispiel zur Unterstützung einer Transformation der heimischen Stahlindustrie nutzen würde. Und das zeigt sich partiell auch schon in Überlegungen von entsprechenden exportierenden Industrien. Also eine Diskussion, glaube ich, die wir weiter im Blick behalten sollen. Und
um auf den Punkt zurückzukommen, den wir vorhin hatten mit Mercosur, ich meine, wenn wir zum Beispiel uns vorstellen, wir gehen in diese Richtung, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, und Indien macht eine politische Anpassung gewisserweise an das europäische System, dann wird es vermutlich Schlichtungsinstanzen geben müssen, wo Streitereien geregelt werden. Und kann man davon ausgeben, dass europäische Richterinnen und Interessensgruppen sich in einem Schlichtungsstreit dann neutral verhalten? Natürlich nicht. Das ist dann die Frage des Details. Also wie wird das strukturiert? Wie wird das politisiert? Wer hat die eigentliche Macht? Und wer hat die Agency? Und welche Kräfte werden in Indien dadurch gestützt, indem man sagt, okay, wir lassen uns auf dieses Deal ein und das sind jetzt die Strukturen. Welche Mobilisierungschancen werden dann für Dekarbonisierungsakteure in Indien eröffnet, indem man diese Tür? Das sind die Fragen, die uns interessieren sollten und nicht diese Abkanzelung. Ja, das ist... Man stößt die Leiter weg, es ist typische Industriepolitik der reichen Länder. Das finde ich banal.
Ja, Adam, wir sind jetzt, glaube ich, am Ende unserer Diskussion für heute angekommen. Ich wollte vielleicht nochmal von dir so eine Art Fazit unserer heutigen Diskussion erbitten. Also, welche Rolle misst du eigentlich so handelsbeschränkenden Maßnahmen in einer progressiven, auf soziale und ökologische Transformation ausgerichteten Wirtschaftspolitik zu? Im Unterschied vielleicht zu dem, was wir gerade bei der Trump-Administration sehen. Wo hat das seine Berechtigung, wo hat das das nicht?
Also was sich für eine progressive Politik eröffnet, ist die Denaturalisierung, also die Depolitisierung des Handels. Das heißt, der Neoliberalismus schaffte ja einen Bereich, unter anderem über WTO-Regelungen, über das Verstecken der Politik im Detail durch die Institutionalisierung, schaffte einen quasi natürlichen, entpolitisierten Bereich, hieß Globalisierung, hieß Welthandel, wo man nicht ran konnte. Und Teil einer progressiven Politik schon immer, wie ihr beide betont habt, seit Jahrzehnten besteht darin, das in Frage zu stellen. Und nach den Aktionen von Trump könnte man auf die Idee kommen, gewisserweise zur Naturalisierung, zur Verrechtlichung zurückzuwollen. Man könnte auf die Idee kommen, ja, bitte nicht, zurück zum WTO, gewisserweise eine allergische Neoliberalismus der zweiten Runde, gewisserweise, sich das vorzustellen. Und die progressive Politik muss sich jetzt eine andere Richtung, eine andere Antwort überlegen. Das heißt, wir wollen ja nicht und können auch intellektuell nicht uns nicht einlassen auf eine gegen Trump naturalisierte Sichtweise. Und mein Anliegen in unserem Gespräch heute war gewisserweise zu zergliedern, wie das aussehen würde. Und das sind dann für mich diese vier Pole. Okay, welche Schwergewichte haben wir in der Welt? Wer ist groß, wer ist klein? Wer sind die großen Flüsse? Wo ist das angesiedelt? Wo sind die Punkte der Agency auch bei den anderen? Also wo kann man da potenzielle Momente des Leverage erzeugen? Wie können wir diese Dispute nutzen, um selbst in den Spiegel zu schauen und unsere eigene politische Ökonomie realistischer einzuschätzen? Und dann diesen sehr, sehr wichtigen Punkt, den du gemacht hast, Jörg. Wie regeln wir das? Wie sieht konkret die Regelung aus und welche Machtverhältnisse werden in diesen Regelungs- und Schlichtungsmechanismen hineingequetscht und wie könnte man sich das anders vorstellen? Das ist der Bereich, wo eine progressive Politik, glaube ich, post-Trump oder während Trump ansetzen muss.
Ich glaube, da ist noch einiges an Arbeit, was vor uns liegt, aber wir lassen diesen positiven Hoffnungsschimmer jetzt hier doch einfach mal so stehen. Und ja, Adam, wie immer, sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank dafür. Und auch an unsere Zuhörenden, wie immer freuen wir uns über Feedback, auch Kritik jeder Art. Ihr erreicht uns unter der Mail mme@böll.de. Und damit bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.